Justus Jonas wollte gerade das Gelände Gebrauchtwarencenter Titus Jonas verlassen, als er zögernde Schritte vernahm. Durch den Nebel näherten sich ihm ein alter, vornübergebeugter Mann und eine junge Frau. Fast noch ein Mädchen.
Kann ich helfen?
Wir müssen in die Harborview Lane.
Die ist dort drüben. Ein Stück die Straße hinauf und dann beim Sunset Boulevard rechts ab. Aber hören Sie, Miss, der alte Herr fühlt sich offensichtlich nicht wohl. Ich hole einen Arzt und...
Nein, nicht jetzt. Wir sind sowieso schon zu spät dran. Und diese Kopfschmerzen. Ich hatte noch nie Kopfschmerzen.
Warten Sie, ich rufe einen Arzt.
Oh, einen Arzt? Ja doch, einen Arzt.
Ich telefoniere vom Büro aus.
Der Krankenwagen und der Arzt waren wirklich sehr schnell zur Stelle. Sie brachten den alten Mann ins Krankenhaus, doch es war schon zu spät für ihn. Die Ärzte konnten ihn nicht mehr retten. Justus saß im Warteraum des Krankenhauses, als die junge Frau mit der Nachricht hereinkam.
Er ist tot. Dr. Birkenstein ist tot.
Das tut mir leid. Wissen Sie, wie wir seine Angehörigen erreichen können?
Nein, ich habe eben die Stiftung angerufen.
Die Stiftung?
Ja, Dr. Birkenstein hat bei der Spicer-Stiftung gearbeitet und an Tieren erforscht, ob man deren Intelligenz steigern kann.
Ich habe von der Stiftung gehört. Das Institut liegt an der Küste, nicht weit von San Diego, richtig?
Ja, in Citrus Grove. Ja, das stimmt.
Ich habe gelesen, dass Mr. Spicer ein sehr reicher Mann war. Noch heute werden Jahr für Jahr sehr hohe Beträge an das Institut für Forschungsarbeiten überwiesen.
Du weißt erstaunlich gut Bescheid. Entschuldige, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Hess, Eleonore Hess.
Ich bin Justus Jonas. Freut mich, Miss Hess. Arbeiten Sie beim Spicer-Institut?
Ja, ich pflege die Tiere dort. Oh, Dr. Triano, Sie sind hier?
Ja, meine Liebe, man hat mich benachrichtigt, dass Dr. Birkenstein gestorben ist. Es tut mir so leid, Eleonore. Kommen Sie, wir müssen noch einmal mit dem Arzt reden.
Ja, ich komme, Dr. Triano. Also dann, auf Wiedersehen, Justus.
Wiedersehen.
Einige Wochen später stieß Justus auf eine Nachricht, die aus Citrus Grove kam und die ihn wieder an Eleonore Hess und Dr. Terriano denken ließ. In Citrus Grove war das Skelett eines vorgeschichtlichen Menschen gefunden worden. Eine Sensation. Das war eine Gelegenheit, die Justus, Bob und Peter sich nicht entgehen lassen wollten. Im Lastwagen eines Bekannten fuhren sie mit nach Citrus Grove, einer kleinen Gemeinde im kalifornischen Bergland.
Vielen Dank, Mr. Wolf, dass Sie uns mitgenommen haben.
Nichts zu danken, Peter. In einer Woche fahre ich zurück, aber so lange wollt ihr wohl nicht hier bleiben, wie?
Sag mal, was ist denn hier los? Citrus Grove ist doch nur eine kleine Stadt, aber es wimmelt hier von Menschen wie auf dem Rummelplatz. Ob das alles wegen diesen Höhlenmenschen ist?
Hey, seht mal da drüben, die Hamburgerbude. Die verkaufen jetzt Dinosaurierburger.
Wir sollten fragen, wo wir bleiben können. Der Tankwart kann uns bestimmt Auskunft geben, wo wir preiswert nächtigen können.
Guten Tag, Sir.
Hallo, Jungs. Ihr sucht wohl ein Quartier, was? Ja, da kommt aber ein bisschen spät. Citrus Grove ist voll. Ja, ihr könnt es ja mal bei Neck McGee versuchen. Da oben bei dem grauen Holzhaus. An der Hauptstraße ist es. Aber passt auf. Ned, dieser geldgierige Bursche ist verdammt teuer.
Ja, genau,
danke,
das wollte
danke.
Ich
danke, vielen Dank.
Justus, Bob und Peter folgten dem Rat des Tankwarts. Und hier erlebten sie eine Überraschung. Im Garten vor dem Haus stand nicht nur die ihnen wohlbekannte Eleonore Hess. sondern es waren auch noch zwei Männer da, die den Eindruck machten, als würden sie sich am liebsten gegenseitig umbringen. Der eine war schlank, hatte ein kantiges Gesicht und kurzes blondes Haar. Der andere war wie ein Cowboy gekleidet. Er war ziemlich dick und hatte einen mächtigen Schnurrbart.
Da scheint es dicke Luft zu geben.
Das Skelett stammt aus Urzeiten, Dr. Brighton. Ja? Und? Es liegt auf meinem Grundstück. Also gehört es mir. Mir allein. Und wenn Sie sich noch einmal hier sehen lassen, dann schieße ich Sie über den Haufen.
Hören Sie, Mr. McGee, ich bin Archäologe. Für mich ist dieser Fund von allergrößtem Wert. Ich muss ihn untersuchen. Aber das geht nicht in der Höhle. Dazu muss ich das Skelett ins Labor bringen.
Ins Labor? Auf keinen Fall. Der kleine Kerl war die ganze Zeit in meiner Höhle. Und dort wird er auch bleiben. Niemand wird ihn wegschleppen und zersägen und unter das Mikroskop legen. Und warten Sie nur ab, bis ich meine Attraktion dem Publikum vorführen kann. Was? Schlange stehen werden Sie an der Kasse, um einen echten Höhlenmenschen zu sehen.
Was? Sie wollen diesen archäologischen Fund öffentlich zur Schau stellen? McGee, das dürfen Sie nicht. Sie wissen ja noch nicht einmal, wie alt die Knochen sind.
Alt genug sind Sie, Dr. Brenton. Was wir hier vor uns haben, ist der Beginn der menschlichen Kultur. Und das interessiert die Leute. Sonst wären ja nicht so viele gekommen.
Sie ungebildeter Tölpel! Sie haben ja keine Ahnung, wovon Sie reden!
Verschwinden Sie von meinem Grundstück! Sofort! Oder ich schieße Ihnen eine Ladung Schrot in den Bauch! Los, verschwinden Sie!
Ich gehe Sie, Tölpel. Aber das ist nicht mein letztes Wort. Sie werden noch von mir hören, McGee.
Hallo, Justus. Justus Jonas.
Justus Jonas? Ach, du bist der Junge, der so hilfsbereit zu Ellie war.
Guten Tag. Ja, das bin ich. Und das sind meine Freunde Peter Shaw und Bob Andrews. Hallo. Wir wollten fragen, ob sie uns sagen können, wo wir hier übernachten können in Citrus Grove. Es scheint alles voll zu sein.
Justus, wir geben euch gern Quartier. Im Haus ist zwar nicht genügend Platz, aber wenn ihr wollt, könnt ihr eure Schlafsäcke auf dem Dachboden in der Scheune auslegen.
Das Angebot nehmen wir gern an, Mr. McGee.
Ich mache euch einen Vorzugspreis. Nur $10 die Nacht für alle drei.
Aber Onkel Ned...
Du hältst den Mund, Ellie. Für $10 bekommt ihr anderswo überhaupt nichts. Also, wenn euch das zu teuer ist...
Schon gut, Sir. Hier sind $10.
Ich zeig euch, wo es ist.
Danke, Miss Eleonor.
Hat Mr. Brandon das Skelett gefunden?
Ja, das hat er. Wollt ihr ihn kennenlernen? Mhm. Er ist auch am Institut, wo ich arbeite.
Sie wohnen bei Ihrem Onkel? Nicht bei Ihren Eltern?
Meine Eltern sind vor einem Jahr bei einem Verkehrsunfall umgekommen.
Oh, das tut mir leid. Ich wollte nicht...
So, hier ist es. Und noch eins bitte. Geht nicht zur Höhle. Onkel Ned hat hinter der Küchentür eine geladene Schrotflinte. Er sagte, der Höhlenmensch sei für ihn ein einträgliches Geschäft. Und wenn ihm einer dazwischen funkt, brennt er ihm eine Schrotladung auf.
Oh, das ist ja richtig gefährlich hier. Aber wir werden vorsichtig sein, ganz bestimmt.
$10 für die Übernachtung war reichlich unverschämt. Dennoch waren Justus, Bob und Peter froh, dass sie überhaupt ein Dach über dem Kopf hatten. Als sie die Scheune am nächsten Morgen verließen, sahen sie Ned, der ein Holzhaus am Berg baute. Davor parkte ein Transporter. Interessiert gingen die drei Detektive den Berg hoch. Kurz vor ihrem Ziel überholte sie ein Auto.
Der Mr. Brandon, der Archäologe.
Er gibt nicht auf. Er will seinen Höhlenmenschen haben. Sogar einen Gehilfen hat er sich mitgebracht.
Guten Morgen, Dr. Brandon. Wollen Sie es noch einmal versuchen?
Natürlich, es ist mein Skelett. Ich habe es gefunden.
Machen Sie, dass Sie wegkommen, Brandon. Verschwinden Sie. Und nehmen Sie Ihren DiStefano auch gleich mit.
Wie kann man nur so verbohrt sein, McGee? Dieser Fund gehört Ihnen nicht. Sie haben kein Recht, ihn auszustellen. Es ist Aufgabe der Wissenschaftler...
Kommen Sie morgen wieder, Brandon. Dann dürfen Sie das Skelett sehen. Aber vergessen Sie nicht, dass Sie $5 Eintritt bezahlen müssen.
Obla di, obla da, McGee. Sie hören das Geld schon im Kasten klingeln, wie?
Dich hat keiner gefragt, DiStefano. Das geht dich gar nichts an. Sagt mal, Jungs... Wollt ihr nicht reinkommen und euch das Museum und meinen Höhlenmenschen ansehen? Na kommt nur. Es kostet ausnahmsweise mal nichts für euch.
Danke, Mr. McGee. Auf den Höhlenmenschen sind wir wirklich gespannt.
Dann herein mit euch.
Danke.
An die Wände des Museums habe ich Großfotos gehängt. Die Leute wollen ja schließlich was sehen. Da hinten ist das Modell eines alten Indianerlagers. Und ganz hinten, in der Höhle, da ist der Steinzeitmensch.
Das Skelett ist nur zum Teil erhalten, aber am Schädel fehlt fast gar nichts.
Es ist fast alles vorhanden. Der Bursche ist ja nicht besonders groß, aber die Menschen waren damals eben klein, kaum einen Meter hoch.
Es ist beeindruckend, Mr. McGee.
Ja, die Lampen leuchten das Skelett gut aus. Es ist alles fertig für den großen Publikumsandrang. Zigeuner John wird ab sofort hier Wache halten, damit niemand etwas stehlen kann.
Zigeuner John? Wer ist das?
Der Mann da draußen bei dem Wagen. Wir nennen ihn so, weil er in dem Wagen wohnt, statt in einem richtigen Haus. Hey, Zigeuner John!
Ja, Mr. McGee?
Du passt ab sofort auf. Niemand darf das Skelett sehen, der nicht bezahlt hat. Verstanden?
Ja, Mr. McGee. Ich habe verstanden. Er will, dass ich Wache stehe. Aber der Tote wird den Rummel nicht mögen. Ich hätte das auch nicht gern, wenn die Leute kämen und meine alten Knochen anstarrten.
Aber er merkt es doch nicht, John. Er ist doch längst tot. Oder?
Bist du da ganz sicher?
In der folgenden Nacht wurden Justus, Bob und Peter durch ein eigenartiges Winseln aufgeweckt. Erschrocken knipste Justus seine Lampe an.
John! Zigeuner John, was machen Sie hier?
Der Tote. Ich sagte euch doch, dass er den Rummel nicht haben will. Sagte ich zu euch. Oder etwa nicht?
Ja, aber was ist denn nun, John? Was ist passiert?
Der Tote ist aufgestanden und weggegangen. Geschieht McGee ganz recht, dass die Knochen weg sind. Er wird behaupten, ich hätte sie weggeschafft. Aber da täuscht er sich. Der Kerl ging auf eigenen Füßen weg. Ich habe es genau gesehen.
Vielleicht haben Sie schlecht geträumt, John.
Nein, nein, nein. Ich war in meinem Wagen. Da hörte ich eine Tür gehen. Ich habe hinausgesehen und da war der Höhlenmensch. Er hatte ein Tierfell umgehängt. Und das Haar war lang und ganz zottig. So lief er an mir vorbei und verschwand über die Wiese.
Wir gehen mal hin und sehen nach. Muss das sein?
Justus, Bob, Peter und Zigeuner John liefen zur Höhle hoch. Dann betraten alle die Höhle und nichts schien verändert zu sein. Denn das Skelett war noch da. Am nächsten Morgen war Justus als Erster auf den Beinen. Er ging auf die Wiese, um nach Fußspuren zu suchen. Wenn in der Nacht wirklich jemand beim Höhlenmenschen gewesen war, so musste er eine Spur hinterlassen haben. Bob und Peter, die wenig später hinzukamen, fanden Justus aufgeregt und voller Eifer vor.
Justus, was gibt es? Hast du was gefunden?
Und ob? Einen Fußabdruck. Da ist jemand über die Wiese gegangen, und zwar barfuß. Siehst du? Hier. Die schlammige Stelle.
Barfuß? Hier in diesem Gelände? Soll das heißen, dass Zigeuner John tatsächlich etwas gesehen hat? Hey, wo willst du denn hin?
Vielleicht sind noch mehr Abdrücke in dem Wald da drüben.
Hey, warte mal! Du willst doch nicht etwa da reingehen. Es könnte ja noch einer da drin sein und überhaupt, wenn wir Frühstück wollen, dann müssen wir uns beeilen. In der Gaststätte wird wieder ein gewaltiger Andrang sein. Komm schon, sonst verhungern wir hier noch.
Aber Peter, die Spur könnte wichtig sein.
Na, für wen denn, Justus? Los, komm. Wir haben Hunger. Und den Wald können wir immer noch durchforsten.
Ja, das finde ich auch. Mir knurrt schon der Magen.
Na gut, Kollegen, gehen wir was essen.
In der Gaststätte war es tatsächlich sehr voll. Doch Justus, Bob und Peter fanden noch einen freien Tisch. Als wenig später Dr. Hoffer und Dr. Teriano vom Speiser Forschungsinstitut kamen, lud Justus sie zu sich an den Tisch ein.
Sehr nett von euch, Jungs. Die Stadt ist ein Irrenhaus wegen dieses Höhlenmenschen.
Ja, Sie haben recht, Dr. Teriano.
Du kennst mich? Ach so, ja. Wir haben uns im Krankenhaus von Rocky Beach gesehen, ja. Natürlich. Ja, das hier ist Dr. Albert Hoffer. Normalerweise frühstücken wir ja im Institut, aber heute war Dr. Brandon kein besonders angenehmer Gesellschafter.
Entschuldigt, ich habe Heuschnupfen. Ein besonders angenehmer Tischnachbar war Brandon wirklich nicht.
Nun ja, lieber Hoffer, das hat ihn alles ziemlich mitgenommen. Immerhin hat Brandon den kleinen Menschen da im Berg entdeckt und man sollte ihm Gelegenheit geben, ihn zu untersuchen.
Wen interessieren die Ergebnisse einer solchen Arbeit schon? Nur doch höchstens eine Handvoll Menschen.
Dr. Hoffers Forschungen zielen mehr auf die praktische Anwendung. Er versucht unter anderem zu verhindern, dass die Menschen Schnupfen bekommen. Sehr bald scheint er noch nicht damit gekommen zu sein.
Da haben Sie recht. Ich könnte schon viel weiter sein, wenn ich mehr Geld für meine Arbeiten hätte.
Vielleicht bekommen Sie ja den Spicer Prize, Kollege. Dr. Birkenstein, der die besten Aussichten auf die Million gehabt hätte, lebt ja nun leider nicht mehr.
Sie wissen nicht, wer das Geld jetzt bekommt?
Nein, das ist völlig offen. Wahrscheinlich hat Dr. Brandon die besten Aussichten.
Gleich 10 Uhr. Drüben im Park steigt die Feier wegen des Höhlenmenschen. Und wenn sie vorüber ist, werden die Menschenmassen kommen, um ihn zu besichtigen.
Das würde ich mir gerne anhören. Wollen wir nicht rübergehen?
Wir haben noch ein paar Minuten Zeit bis zum Beginn der Feier.
Das ist der Herr Bürgermeister. Er hält sehr gern Reden.
Die Leute hier haben alle ihre Geschäfte dicht gemacht. Das große Geld lockt. Der Höhlenmensch soll es bringen.
Verehrte Gäste, Ruhe bitte, damit der Pfarrer zur Einleitung unserer Feier ein Gebet sprechen kann. Anschließend wird die Kapelle des Gymnasiums den Festzug von hier zum Höhlenmuseum führen. Und unsere Miss Patty, sie ist Ihnen als Miss Tomate von der Landwirtschaftsschau im vorigen Jahr bekannt, wird das Band durchschneiden und damit die Höhle zum Besuch freigeben.
Justus, was ist los?
Die Leute fallen um. Wieso? Was ist los? Himmel, was ist los?
Alles war kalt. Justus roch feuchte Erde. Er war ganz steif und verkrampft. Und in der Nase kitzelte es. Er machte die Augen auf. Er lag auf dem Boden im Gras. Die Rasensprenger waren abgestellt. Er richtete sich auf und blickte hoch. Als Ersten sah er Dr. Brandon, der nur ein paar Meter von ihm entfernt lag. Einige Meter weiter erhoben sich gerade Dr. Teriano und Dr. Hoffer. Überall im Park lagen und saßen Männer, Frauen und Kinder. Einige waren noch betäubt, Andere wachten gerade auf.
Justus. Justus. Ja. Was ist los?
Justus, was ist denn passiert? Die Kirchturmuhr schlägt schon 11. Wieso denn? Es war doch eben erst 10 Uhr.
Die Beregnungsanlage. Wir sind über 40 Minuten bewusstlos gewesen. Und nicht nur wir. Alle anderen im Park auch.
Die Beregnungsanlage? Wieso?
Überlege doch mal, Peter. Jemand hat das Wasser der Anlage mit einer Chemikalie versetzt und die ganze Stadt schlafen geschickt.
Aber das ist doch irre. Das ist doch total verrückt. Wer macht denn sowas und wozu?
Ich habe keine Ahnung, Bob. Ich wüsste...
Hey, da kommt Zigeuner John. Mann, der kann ja kaum laufen.
Ja.
Der ist ja noch ganz neben sich.
Der Höhlenmensch. Der Höhlenmensch. Er ist weg. Da war was und hat ihn mitgenommen.
John, was ist los? Was ist mit dem Höhlenmenschen?
Da ist was gekommen. Ich hielt Wache, genau wie Mr. McGee es mir befohlen hat. Ich hörte hinter mir ein Geräusch und drehte mich um. Und da...
Was war da, John? Sag's doch schon.
Ein Ding, ein schreckliches Ding mit einem einzigen großen, starren Auge und Stoßzähnen wie bei einem Elefanten. Ein Mensch war das nicht. Plötzlich lag ich auf dem Boden. Und dann, als ich wieder wach wurde, stand die Tür zum Museum offen und das Gerippe war weg.
Haben Sie auch nichts getrunken, John?
Ich? Was getrunken? Hätte ich doch bloß. Nein, ich bin nüchtern. Vollkommen nüchtern. Das schwöre ich.
Die drei Fragezeichen gingen zu der Höhle, aus der der Vorzeitmensch gestohlen worden war. Der Sheriff hatte seine Untersuchung bereits abgeschlossen und fuhr zum Park zurück. Er hatte zu klären, wie die Bewohner von Citrus Grove bewusstlos gemacht worden waren und vor allem, warum. Als er abfuhr, kam Eleanor gerade vom Park herüber.
Ist es wahr? Ist das Gerippe weg?
Ja, es ist wahr, Eleanor. Sagen Sie, Mr. McGee, darf ich mich drinnen ein wenig umsehen?
Von mir aus. Aber der Sheriff hat schon alles abgesucht.
Danke.
Du bildest dir doch nicht ein, dass du etwas findest, wo der Sheriff nichts gesehen hat.
Was ist zum Beispiel mit diesem Abdruck, Mr. McGee? Sieht aus wie ein abgelatschter Tennisschuh. Er muss vom Knochendieb stammen, denn Sie tragen Stiefel mit Ledersohlen. Ebenso wie Zigeuner John.
Ja, so sieht der Sheriff es auch. Hey, was machst du da?
Ich messe die Länge der Spur. 31 Zentimeter. Also war es ein ziemlich großer Mann.
Kommst dir wohl vor wie ein Detektiv, was?
Vielleicht. Warum ist das alles nur passiert? Irgendjemand hat die ganze Stadt mit einer Chemikalie in den Schlaf geschickt. Mit dem Wasser der Beregnungsanlage.
Der Hilfs-Sheriff sagt, das Wasser wird zurzeit überprüft.
Eigenartig. Während die ganze Stadt schläft, zieht sich der Dieb eine furchterregende Maske über, schleicht sich an Zigeuner John heran und betäubt ihn ebenfalls. Dann dringt der Dieb hier ein und macht sich mit dem Skelett davon.
Ja, es ist unglaublich. Moment mal, da kommt meine Frau mit der Post. Ist was Besonderes dabei, Celia?
Ich glaube nicht, nur ein Brief. Hier.
Danke. Kein Absender.
Was ist denn, Mr. McGee?
Unglaublich. Es ist unglaublich, was hier steht. Lies das. Hier, lies das. Nun nimm den Brief doch schon, Justus.
Ja, Sir. Peter, Bob, hör zu. Zahlen Sie bis Dienstag $10,000 oder wir vernichten das Skelett. Ja, da steht wirklich Dienstag.
Dienstag?
Nein. Es ist falsch geschrieben mit I und statt mit IE.
Na, nun wissen wir, um was es geht. Gemeine Erpressung.
Ja, Bob, die Sache ist klar. Wir wissen, warum das Gerippe gestohlen wurde. Es geht um Erpressung. Jemand will $10,000. Werden Sie zahlen, Mr. McGee?
10.000? Das ist zu viel.
Mr. McGee, zahlen Sie?
Ich muss meine Ruhe haben. Ich muss nachdenken können. Herrgott, das ist ja zum Verrücktwerden. $10,000. So ein Schweinehund will uns das beste Geschäft unseres Lebens kaputt machen. Das ist unglaublich. In was für einer Zeit leben wir denn? Die Menschen denken nur an Geld. Nur an Geld.